Deutschlandfunk Kultur. Fazit.
Seit 2010 beschäftigt der Fall Julian Assange die internationale Öffentlichkeit. Der Journalist hat mit seiner Plattform WikiLeaks Kriegsverbrechen der USA in Irak und Afghanistan aufgedeckt. Die Supermacht USA hat sich das nicht gefallen lassen und hat Assange verfolgt. Daraufhin hat der gebürtige Australier 7 Jahre lang in der Botschaft von Ecuador in London Zuflucht gefunden. Und als er die Botschaft verließ, da wurde er von der britischen Polizei festgenommen. Und seitdem sitzt er seit mehr als 2 Jahren in einem Londoner Hochsicherheitsgefängnis. Die USA haben seine Auslieferung beantragt. Und nun hat der Londoner High Court entschieden, der WikiLeaks-Gründer kann an die USA ausgeliefert werden. Die Bedenken um sein Wohlergehen, die ein Gericht in erster Instanz noch dazu bewogen hatte, die Auslieferung abzulehnen, diese Bedenken seien durch Zusicherung aus Washington aus dem Weg geräumt. Über dieses Urteil und die möglichen Konsequenzen möchte ich nun mit Nils Melzer sprechen. Der Schweizer Jurist ist Sonderberichterstatter der Vereinten Nationen für Folter und jetzt am Telefon. Herr Melzer, guten Abend.
Guten Abend.
Hat Sie das Urteil überrascht?
Nein, leider nicht. Also ich kenne den Fall unterdessen ziemlich gut. Ich habe jetzt die letzten 10 Jahre dieser Verfahren ziemlich genau rückblickend untersucht. Und man sieht einfach, dass die Rechte, die Verfahrensrechte und die Menschenrechte von Julian Assange seit einem Jahrzehnt eigentlich systematisch verletzt werden. Und zwar in jedem Verfahren, in jedem Verfahrensstadium. Und auch, dass es nie zu einer Korrektur kommt von einer oberen Instanz.
Ich hatte es gesagt, Sie sind Sonderberichterstatter der Vereinten Nationen für Folter. Sind Sie zuständig, weil das ein Fall für Folter ist?
Ja, das habe ich zuerst selber bezweifelt, als seine Anwälte mich kontaktiert haben. Ich habe mich dann aber nach einigem Hin und Her dann doch entschieden, den Fall mal anzunehmen und ihn im Gefängnis zu besuchen mit 2 spezialisierten Ärzten, also spezialisiert auf die Untersuchung von Folteropfern. Und die kamen also beide unabhängig voneinander zum Schluss, dass er alle Symptome zeigte eines Folteropfers, und zwar eines Opfers von psychologischer Folter. Also da spricht man von extremen Angst- und Stresszuständen, die dann eben auch neurologische und kognitive Konsequenzen haben. Und das war für mich so ein bisschen der Startschuss, das mal zu untersuchen. Dazu muss man aber auch sagen, also wenn Julian Assange in die USA ausgeliefert wird, die Haftbedingungen dort für politische Häftlinge, also Sicherheitshäftlinge, das ist ganz klar im Widerspruch zur Antifolterkonvention. Das ist nicht nur meine Meinung, da sind das auch Amnesty International und andere Organisationen auf der gleichen Linie. Und als drittes, ganz wichtig, kommt noch dazu, dass der Julian Assange und WikiLeaks seine Organisation natürlich auch Folter bloßgestellt haben, nicht? Also vor Folterdiebe wurde von Staaten und dass diese Folter, diese Verbrechen eigentlich nie verfolgt worden sind.
Grundlage des heutigen Urteils ist ja die Prognose, dass Assange in den USA angemessen behandelt werde. Und Sie haben es ja eben schon angedeutet, Herr Melzer. Sie schätzen diese Prognose als falsch ein. Sie ist trügerisch.
Absolut. Also ich denke, diese Garantien sind reine Formalgarantien. Wenn man sich das genau ansieht, dann ist das nicht viel wert. Also, und zwar, die erste Garantie war ja, dass die USA versprochen hat, sie würden Julian Assange nicht in das berüchtigste Gefängnis der USA stecken. Also das ist das Supermax in Florence, Colorado. Das halt während der Beweisverhandlung so als Beispiel diskutiert wurde, haben sie zugesichert, dort kommt er dann nicht hin. Aber die haben ja Dutzende von anderen Supermax-Gefängnissen, die sie jetzt hin verfrachten können. Das Zweite, was man gesagt hat, man würde ihn nicht sogenannten Special Administrative Measures aussetzen, die eben auch kritisiert worden waren in der Beweisverhandlung. Das ist ein ganz strenges Isolationsregime. Auch hier muss man sagen, etwa 50 Leute in den USA sind gerade in so einem Regime, aber etwa 80.000 Gefangene sind in den USA unter anderen Isolationsregimes verhaftet. Also man könnte Assange einfach in einem anderen Regime, in einem anderen Gefängnis genauso isolieren. Und das Dritte, was man noch gesagt hat, ist, dass er nach eine allfällige Haftstrafe halt in Australien absitzen könnte, also dass sich die USA dem nicht entgegenstellen würde, wenn Australien einverstanden ist. Aber das Kleingedruckte ist halt, dass das erst dann zum Einsatz kommt, wenn alle amerikanischen Rechtsmittel ausgeschöpft sind. Und wenn er natürlich zu 175 Jahren Gefängnis verurteilt wird, wird er natürlich den ganzen Instanzenzug durchlaufen wollen, um das abzuwenden. Und das kann gut und gerne 15 bis 20 Jahre dauern in den USA.
Nochmal einen Schritt zurück, Herr Melzer. Die USA argumentieren ja, Assange sei ein Spion und habe das Leben von US-Informanten in Gefahr gebracht. Wurde dieser Vorwurf jetzt bei der Verhandlung überhaupt thematisiert?
Jetzt bei der Verhandlung eben überhaupt nicht mehr. Das war eigentlich bei der ersten Instanz noch das Thema. Und dort muss man ganz klar sagen, die USA haben in den letzten 10 Jahren trotz wiederholter Aufforderung keinen einzigen Fall beweisen können, wo jemand gefährdet worden wäre durch diese Veröffentlichungen. Man muss auch ganz klarstellen, Assange ist kein Amerikaner, er war nicht in Amerika, hatte keinen Vertrag mit den Amerikanern, er ist ein Journalist, der halt wie andere Investigativjournalisten geheime Informationen bekommen hat über Missverhalten von Staaten und das dann dementsprechend veröffentlicht hat im öffentlichen Interesse. Das wurde jetzt nicht mehr thematisiert, das wurde unter den Teppich gewischt sozusagen von der ersten Instanz im Januar dieses Jahres. Man hat jetzt nur noch über die Gefängnisbedingungen, die Haftbedingungen in den USA diskutiert und das war natürlich dann einfach für die USA, formal zumindest irgendwelche Garantien zu offerieren, die es dann den Briten leicht machen, die Auslieferung gutzuheißen.
Die Organisation Reporter ohne Grenzen hat heute erklärt, wenn die USA erfolgreich seien, werde das alarmierende Konsequenzen für die Pressefreiheit haben. Sehen Sie das auch so? Welches Signal würde denn eine Auslieferung senden?
Ja, es würde ganz klarstellen, dass eben die Veröffentlichung von Beweisen für Kriegsverbrechen, für Folter, für Korruption von Regierungen, obwohl das im öffentlichen Interesse ja ist und der Kern der Aufgabe der Presse als vierte Macht im Staat ist, dass diese Aktivität von nun an strafbar sein soll, das ist natürlich das Ende der Pressefreiheit und meines Erachtens auch das Ende der Demokratie, weil eine moderne, komplexe Demokratie kann ohne eine freie Presse gar nicht mehr funktionieren.
Noch ein Gedanke zu Edward Snowden. Der Amerikaner hat die NSA-Affäre ausgelöst und lebt seit 2013 im russischen Exil. Auf die Frage, ob Deutschland Snowden Asyl gewähren solle, hat die neue Staatsministerin für Kultur und Medien, Claudia Roth, nach kurzem Innehalten Folgendes gesagt.
Ich kann mir Asyl für Edward Snowden vorstellen, ja, denn er ist jemand, der als Whistleblower Transparenz hergestellt hat in einer sehr zentralen und wichtigen Frage. Und ich glaube, vielleicht ist auch ein neuer Aspekt mehr Transparenz und nicht Feinde bezeichnen diejenigen, die diese Transparenz hergestellt haben.
Sagt Claudia Roth. Wie schätzen Sie das ein, Herr Melzer? Wäre ein Asylangebot für Snowden auch ein allgemeines Signal zur Stärkung der Pressefreiheit?
Absolut. Wobei man, also ich finde, das kann ich nur befürworten, wobei man ganz klar feststellen muss, es gibt einen Unterschied zwischen Assange und Snowden. Also zwei Unterschiede. Das eine ist, Assange ist kein Whistleblower. Er ist ein Journalist, er hatte keine Geheimhaltungspflicht, die er verletzt hat. Er hat kein Verbrechen begangen, während Edward Snowden ein moralisches Recht hatte, das vielleicht zu veröffentlichen, was er gesagt hat. Aber er war ein amerikanischer Mitarbeiter der amerikanischen Geheimdienste. Also er war gebunden durch eine Geheimhaltungspflicht. Also wenn man für Edward Snowden Asyl anbietet, dann müsste man also ganz sicher auch für Julian Assange Asyl anbieten. Was ich aber hier auch noch erklären möchte, ist, Edward Snowden ist nicht so problematisch für die westlichen Staaten und für die USA, weil er seine geheimen Informationen veröffentlicht hat und eigentlich jetzt nichts mehr Neues zu bieten hat. Also er ist nicht mehr gefährlich. Julian Assange hingegen hat ja eigentlich einen Mechanismus kreiert, von dem sich die Staaten eben fürchten, weil er ganz einfach replizierbar ist. Im Internet eine Plattform zu schaffen, die es Whistleblowern aus aller Welt erlaubt, anonym geheime Informationen zu veröffentlichen. Und wenn sich das eben dann verbreitet und wir haben dann nicht nur ein WikiLeaks, sondern 15.000 WikiLeaks in 5 Jahren, dann ist es vorbei mit der staatlichen Geheimhaltung. Und deshalb möchten die Staaten hier ein Exempel statuieren und unbedingt darauf insistieren, dass das nicht geht. Und ich würde jetzt mal argumentieren, auch ob es ausgeliefert wird oder nicht, jeder Journalist, der sich das anschaut, was mit Assange gemacht worden ist in den letzten 10 Jahren, wenn man ihm heute einen USB-Stick geben würde mit dem neuen Collateral Murder Video Nummer 2 und den nächsten 250.000 diplomatischen Depeschen, dann würde die wahrscheinlich nicht veröffentlichen aus Angst, dass man ihm das Gleiche macht, was man mit Assange gemacht hat. Also die Einschüchterung funktioniert.
Der WikiLeaks-Gründer Julian Assange und seine mögliche Auslieferung aus Großbritannien an die USA. Nils Melzer war das, Sonderberichterstatter der Vereinten Nationen für Folter. Herr Melzer, Dankeschön.
Herzlichen Dank.